Heute bei mir im Podcast ist Katrin Salaike und sie ist Designerin und gleichzeitig auch Coach, und zwar für Kundenakquise. Wie kriege ich also gut bezahlte Aufträge und wertschätzende Kunden durch eine erfolgreiche Akquise? Das beantwortet uns heute Katrin. Sie hat uns 5 Schritte mitgebracht, wie wir zu einer besseren Akquise kommen. Ich bin sehr gespannt drauf und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön für euer ganzes Feedback. Zum Beispiel hat mir der Tobias geschrieben: Hey, ich habe erst vor kurzem Freude an der Bildsprache gefunden und höre gerade Folge 8 deines Landscape Hunter Podcasts und wollte dich nur mal loben. Echt tolle Arbeit und hilfreiche Tipps. Danke für deine Mühe und Arbeit und ich finde deine Bilder echt inspirierend und wunderschön. Patty Photography hat mir geschrieben: Sehr geil, höre gerne deinen Podcast, macht mega Spaß, dir zuzuhören. Auch vielen, vielen Dank für dieses Feedback. Und auch der Dennis Herzfeld hat geschrieben: Richtig tolle Folge, hätte euch beiden noch viel länger zuhören können zu der Folge mit Kai Hornung. Also vielen, vielen Dank für das ganze Feedback von euch. Ihr könnt mir gerne euer Feedback weiterhin per Instagram schreiben oder auch einfach eine positive Bewertung da lassen und vor allem auch eine Rezension schreiben. Das hilft mir besonders, um den Podcast noch größer werden zu lassen. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit Katrin Salaike.
Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer.
Heute zu Gast bei mir ist Katrin Salaike. Ich freue mich, dass du da bist, Katrin.
Hallo Stefan.
Und wir wollen heute mal so ein bisschen darüber quatschen, denn wir haben tatsächlich ja auch schon vor ein paar Wochen mal intensiv miteinander zu tun gehabt, denn du hast mich so ein bisschen gecoacht. Und
richtig.
Zwar, es geht darum, wie kann ich gut bezahlte Aufträge und wertschätzende Kunden durch eine erfolgreiche Akquise gewinnen.
Richtig, genau. Und am besten noch, ohne dass man sich als Bittsteller fühlt oder dann auch vielleicht sich auf unzuverlässige Weiterempfehlungen abhängig machen zu müssen. Weil das machen leider viele und da liegt oft schon das Problem.
Ja, finde ich ein super spannendes Thema. Wie gesagt, wir beide hatten schon unser Coaching und ich habe super viel mitgenommen. Ich habe mir hier immer so Notizen gemacht, die liegen hier alle auf meinem Schreibtisch und versuche sie seitdem auch umzusetzen.
Sehr gut.
Und ich möchte nicht zu viel sagen, aber tatsächlich habe ich jetzt gerade Kontakt mit einem Kunden, wo ich mal so ein bisschen anders herangehe. Und ich bin gespannt. Ich werde dir in den kommenden Wochen berichten, ob es tatsächlich was gebracht hat. Aber davon gehe ich stark aus.
Ja. Das finde ich total super. Das freut mich wirklich sehr, weil diese Vorgehensweise, mit der ich seit langem schon arbeite und auch mit meinen Kunden arbeite, ist wirklich erprobt und wirklich effektiv.
Mhm. Ja, das glaube ich, natürlich. Du machst es ja auch schon eine ganze Weile. Vielleicht können wir für die Zuhörer mal ganz kurz, die dich noch nicht kennen, dass du dich einfach mal kurz vorstellst und
sehr
was
gerne.
Du eigentlich machst.
Genau. Also ich bin Katrin Salaike, ich bin diplomierte Kommunikationsdesignerin und ich bin Business Coach für Akquise in der Kreativbranche. Und ich habe 1999 mein Diplom gemacht in Dortmund und ich habe damals schon auch als Tutorin gearbeitet und bin an meiner Selbstständigkeit auch schon relativ schnell Dozentin geworden. Das heißt also, ich bin seit über 22 Jahren in der Kreativbranche tätig, habe aber mehr oder weniger über fast meinen gesamten beruflichen Zeitraum die Lehre und das Operative zeitgleich gemacht. Das bedeutet, ich habe erst in der Festanstellung zwar nur in Anführungsstrichen als Designerin gearbeitet, bin aber ganz bewusst in die Selbstständigkeit gegangen. Also ich wollte das unbedingt, aber ich habe gestartet wie für fast alle. Ich hatte überhaupt keinen Plan, wie Selbstständigkeit geht.
Mhm.
Und dementsprechend ist das Akquise-Thema dann relativ schnell ein großes geworden. Und ich habe angefangen, das dann eben auch später zu coachen, weil ich erkannt habe, was für ein riesengroßes Horrorthema das auch für viele ist in der Kreativbranche.
Ja, auf jeden Fall. Man sagt ja nicht umsonst, entweder ist man kreativ oder man ist Businessmensch. Das
genau.
Trifft irgendwie auf fast alle zu, ne? Also
ja.
Ich sehe das in der Fotobranche auch immer wieder. Da sind so geile Fotografen, wenn ich das mal so sagen darf, die aber dann mir immer auch wieder sagen, ja, mit der Fotografie Geld verdienen ist so ganz schwierig. Und da denke ich mir immer so, warum eigentlich? Du machst so gute Fotos, ich verstehe das gar nicht. Aber da fehlt es dann halt immer wieder. Und andersherum höre ich dann von Leuten, die unfassbar viel Geld verdienen, wo ich selber immer so denke, ja, die Fotos sind so.
Ja. Und die verstehen dann eben mehr von Marketing. Und das ist das Problem. Wir sind ja verhaftet mit unseren Werken. Also wir sind ja wirklich Herzblutkreative ganz oft, dass wir sehr verbunden sind mit unseren Werken. Und das ist ja auch das Schöne. Das unterscheidet unsere Branche auch sehr von anderen Branchen. Und dementsprechend ist es aber auch schwierig, in der Akquise sich nicht nur als Kreativer zu definieren, sondern eben auch als Unternehmer. Und das ist etwas, was ich auch wirklich auf die harte Tour lernen musste, weil es bringt einem am Ende des Tages ja keiner in der Ausbildung bei. Und dementsprechend starten die meisten von uns in die Selbstständigkeit, ohne richtig zu wissen, wie es funktioniert. Sprich, dass Akquise ein wirklich wichtiger und fester Bestandteil der Selbstständigkeit ist. Aber, und das ist das, was ich auch weitergebe als Coach, eben auch Spaß machen kann und vor allen Dingen effektiv ist.
Das ist nämlich genau das Thema. Ich habe ja auch immer gesagt, also Akquise macht mir persönlich keinen Spaß. Ich bin kein Typ, der gerne im Büro sitzt und irgendwie viele E-Mails schreibt oder Kunden anruft und Bürokratie und hier und da. Das ist halt alles so das, was ich eigentlich genau nicht machen möchte, weil ich halt diese kreative Ader habe und eigentlich nur an der Kamera stehen möchte und probiere, das bestmögliche Bild rauszuholen.
Genau.
Und das ist ja jetzt genau dieses spannende Thema, wo ich mich auch sehr darauf freue, gleich mit dir darüber zu reden. Wie kann man das nicht nur ja gut machen, sondern wie kann man es auch so machen, dass es am Ende irgendwie ein Stück weit Spaß macht?
Genau. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt. Also wie gesagt, ich war selbst 4,5 Jahre festangestellt und da war natürlich das Thema Akquise für mich jetzt erstmal nicht so relevant, außer von der anderen Seite, weil ich dazu auch zuständig war, Leute mit in den Job zu holen. Das heißt, ich habe mir natürlich auch Leute angeschaut und habe mit denen Gespräche geführt, habe mir Bewerbungen angeschaut und ich war eben, wie gesagt, schon relativ früh in der Lehre verhaftet, sodass ich halt auch Mappendurchsichten gemacht habe und dass ich Wissen weitergegeben habe. Und habe darüber erkannt, dass ich eben nicht nur als Gestalterin meinen Job liebe, sondern auch das Weitergeben von Wissen unglaublich liebe. Und ich habe darüber eben auch erkannt, als ich in der Selbstständigkeit war, wie groß dieses Thema für die Kreativen ist, also dieses Horrorthema. Und das ist etwas, was ich so mit Freude und Leidenschaft weitergebe, weil die Selbstständigkeit, das ist ja nicht nur dieses, ich werde jetzt mal selbstständig, sondern es ist wirklich etwas, also du gehst einen Schritt in das Unternehmertum. Und das sind wir für den Staat, sind wir ja Unternehmer. Und dementsprechend ist es auch so zwingend wichtig, sich zu lernen, damit zu identifizieren. Aber eben nicht, indem man sich irgendwas überstülpt, sondern indem man das wirklich spürt und nach außen authentisch transportiert. Wo wir zu der großen Frage kommen, dann natürlich, was ist authentisch? Ja. Aber das ist eben wirklich ein Kern meiner Arbeit, dieses sich damit wirklich verbunden fühlen. Ich bin halt gleichzeitig im gleichen Maße Kreativer und Unternehmer.
Ja, definitiv. Und nur so funktioniert es ja am Ende auch.
Richtig, genau. Nur so bist du auch wahrgenommen dann auf Augenhöhe von dem Kunden. Sonst bist du immer dieses, also es gibt ja dieses Gefühl, sonst bist du am Ende der Nahrungskette quasi. Und dann hast du eine denkbar schlechte Haltung, um wirklich auch den Preis abzurufen, den du willst oder dich wieder ins Gespräch zu bringen oder eben mit dieser Haltung zu arbeiten, dass du verdammt gute Arbeit machst und dafür eben auch Anerkennung möchtest, sprich Wertschätzung und eben, ja, also letztendlich von Businesspartner zu Businesspartner agierst.
Ja, ja. Wie ist denn das jetzt aktuell bei dir? Bist du mehr als Coach unterwegs oder machst du auch noch Aufträge als Gestalterin?
Tatsächlich habe ich mich vor einigen Jahren dazu entschieden, dass ich 100% als Coach arbeite. Also ich bin seit 17 Jahren Dozentin und ich habe vor ungefähr 6 Jahren entschieden, dieses Thema als Coach zu arbeiten. Und ich habe dann das eine Weile parallel gemacht, dass ich tatsächlich gesagt habe, also ich bleibe bei meinen Kunden und mache das Coaching. Und das hat aber so viel Spaß gemacht und so gut gegriffen, weil eben, wie gesagt, Akquise dieses Riesenthema in unserer Branche ist, dass ich deshalb ganz bewusst meinen Kunden gesagt habe, ich habe euch alle lieb, aber ich gehe jetzt tatsächlich 100% ins Coaching, weil es mich so sehr erfüllt und ich da wirklich weiterhelfen kann, wo mein Herz auch hängt, und zwar im Thema der Selbstständigkeit.
Ja, verstehe ich. Wie hast du dir dieses Wissen selber angeeignet? Also hast du einfach viel probiert und dann über die Zeit gemerkt, hey, das ist eine gute Strategie, die funktioniert? Bist du selber auf Workshops gegangen? Wie ist es bei dir damals gelaufen?
Genau, also das war ein Teil des Ganzen, aber im Grunde ist es tatsächlich ein langer Prozess gewesen. Also erstmal habe ich ganz am Anfang so ausprobiert, wie wir alle, und ich war jetzt gar nicht so scheu, letztendlich Leute anzusprechen und denen zu sagen, das kann ich, das mache ich, hier bin ich. Viele glauben ja, Akquise ist gleich Kaltakquise. Und dementsprechend ist das ganz oft mit dem, ich nenne es mal Horrortelefonanruf oder eben der kalten E-Mail gleichgezogen. Akquise ist aber so viel mehr und das ist ganz, ganz wichtig. Also Kaltakquise mache ich zum Beispiel überhaupt nicht mehr. Und ich habe damals aber eben erstmal so rumprobiert und aber leider gemerkt, dass es so, wie ich das gemacht habe, nicht richtig griff. Das heißt, ich hatte das, was ich immer gerne das weiße Rauschen nenne. Also ich hatte irgendwie so eine Grundsituation, dass immer was reinkam. Und natürlich hatte ich auch Weiterempfehlungen. Aber es war nicht da, wo ich gerne sein wollte. Das heißt, ich habe mich tatsächlich total viel unter Wert verkauft. Ich hatte relativ große Hemmungen, einen hohen Preis abzurufen. Ich habe auch zwar gewusst, dass ich eine gute Gestalterin bin. Und wenn man so unter Kollegen gesprochen hat oder wenn ich halt mit dem Kunden schon im Gespräch war, hatte ich auch überhaupt kein Problem, das zu sagen. Aber quasi mich direkt so in die Bahn zu bringen, also quasi halt, um den Kunden zu akquirieren, das zu sagen oder was zu, das fühlte sich immer an, als verspreche ich was und habe nachher Schiss, ich kann es nicht halten, so ungefähr.
Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen.
Genau, und das haben ganz, ganz viele auch in unserer Branche, auch wirklich. Also es hat damit gar nicht so viel zu tun, ob du gut bist oder nicht, sondern das haben ja oft die begnadetsten Leute. Und das wusste ich, kann eigentlich nicht funktionieren, aber ich hatte nicht so richtig die Hebel, dem entgegenzukommen. Also das heißt, ich habe zwar Bücher gelesen und ich habe Seminare besucht, aber vieles davon hatte wieder nichts mit unserer Branche zu tun. Und diese blinden Flecken, nenne ich es mal, die ich hatte, wo ich mir selbst zu nahe stand, konnte ich halt für mich alleine überhaupt nicht gut lösen. Und ich habe dann, nachdem ich gefühlt alles gegriffen habe, was ich über Coaching und über Akquise finden konnte, weil ich halt dachte, ich will das für mich ja coachen und weitergeben. Also ich habe das ja für mich quasi angepasst, für unsere Branche und für meine Situation. Habe ich aber dann irgendwann tatsächlich irgendwie gemerkt, ich komme nicht weiter, wenn ich mich nicht selbst auch einen Mentor an die Hand hole. Und das habe ich gemacht. Also ich habe mich selber über viele, viele Jahre coachen lassen im Bereich Online-Kommunikation und Marketing.
Oh, cool.
Und auch Online-Marketing. Und habe darüber meinen Weg gefunden und das für unsere Branche und für meine Situation angepasst. Und das so gesehen, wenn du so willst, wirklich handverlesen darauf zugeschnitten. Und deswegen, nachdem ich halt auch wirklich dann Fuß gefasst habe und an die Jobs kam, die ich wollte und an die Kunden, die ich wollte, also auch menschlich an die Kunden, die ich wollte, oder auch inhaltlich an die Aufträge, die ich wollte, habe ich halt tatsächlich für mich entschieden, das ist schon ein Wissen, was ich gerne weitergeben möchte. Und deswegen mache ich das.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und vor allem können jetzt viele davon natürlich profitieren, wenn so jemand wie du mit so viel Erfahrung das Wissen dann auch weitergibt, ne?
Ja, weil ich kenne halt wirklich diese ganzen Fallstricke und ich kenne unsere Branche in- und auswendig und ich glaube, ich habe alles erlebt, was man in so Akquisegesprächen erleben kann, von gut bis schrecklich.
Ja, das glaube ich dir. Was würdest du denn Leuten, die jetzt ganz am Anfang stehen? Also du hast ja mit Sicherheit jetzt über die Jahre einen guten Überblick darüber bekommen, was Leute falsch machen, was man vielleicht möglichst schnell abstellen kann. Hast du da so vielleicht irgendwie so deine Top 3 Fehler, die dazu führen, dass es in eine falsche Richtung läuft mit der Kundenakquise? Also jetzt einfach mal so, kann man ja so als Schlagzeile mal nehmen hier für den Podcast.
Ja, klar,
vielleicht hast du da einfach so drei Dinger, wo du sofort sagst, Leute, stellt das ab, dann wird es sofort besser sein.
Genau, also da sind drei Fehler, die immer wieder auftauchen. Und deswegen ist es auch tatsächlich wichtig, finde ich, dass ich die hier äußere, weil man eben sonst so auch viel Energie reingibt und die Leute sich oft dann wundern oder im schlimmsten Fall frustriert sind und denken, Akquise bringt halt nichts. Also der erste Fehler, den die meisten tatsächlich machen, ist, dass man eigentlich mit dem allerletzten Schritt, nämlich den Akquisemaßnahmen, zuerst anfängt. Das heißt, dass man einfach mal, so wie ich auch am Anfang, losgeht und macht und tut und postet oder rausgeht und vielleicht auch irgendwelche E-Mails schreibt und hofft, dass es irgendwie klappt. Das heißt, man wämst sich eine Website zusammen und beschäftigt sich inhaltlich viel zu wenig damit, sondern hat eine Präsenz und mit dieser Präsenz geht man dann raus. Und dann wird einem draußen ja auch im großen, weiten Internet suggeriert, was man alles so tun soll und tun muss. Und man kann das schlecht oft differenzieren und sagen, okay, passt das jetzt eigentlich für mich und meine Situation? Sondern man kriegt irgendwelche Trends mit oder man kriegt irgendwelche Hypes mit und sagt, okay, das mache ich, das scheint zu laufen. Und deswegen vergeudet man halt aber oft sehr viel Energie. Und es kommen eben nicht so viele oder vielleicht sogar gar keine Jobs rum, obwohl man sich doch eigentlich so sehr bemüht. Und das ist letztlich ein großer Fehler insofern, dass man sich nicht genug damit beschäftigt hat, womit man da eigentlich rausgeht.
Ich bekenne mich schuldig. Ja, es ist ja tatsächlich so. Also wenn ich zurückdenke, gerade so an die Anfangszeit, wo ich meine Firma auch gegründet habe, ja klar, da machst du dir als erstes eine Webseite und dann soll's losgehen.
Genau. Ja? So habe ich es auch gemacht. Ne? Also du machst die Website und du gibst dir auch Mühe und du steckst auch Liebe rein und auch meinetwegen viel Detailfreudigkeit und trotzdem greift es nicht. Und man wundert sich dann und denkt, warum klappt das denn nicht? Und bei anderen scheint es doch total super zu klappen. Dann fühlt man sich schlecht damit. Und man hat ja auch oft ein Problem zu bekennen, dass es nicht so richtig gut läuft. Da redet man ja nicht so gerne drüber. Und dementsprechend ist das halt dann auch, ich nenne es immer diesen blinden Fleck, wo man halt dann sich um sich selbst kreist, aber nicht so richtig die Strategie dahinter weiß, wie geht es denn eigentlich anders.
Ja. Ja.
Genau. Das heißt, was sollte man tun? Man sollte sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Da reden wir ja später auch noch drüber, welche Schritte man gehen sollte, dass man sich damit wirklich beschäftigt, womit man da rausgeht. Also, dass man halt nicht einfach letztendlich sich was zusammenschustert und rausgeht, also jetzt mal böse gesprochen, und irgendwas postet, weil es tatsächlich total viel Zeit kostet und Kraft kostet und das ist einfach sehr, sehr schade.
Ja, okay. Also Fehler Nummer eins, den letzten direkt Schritt zuerst machen.
Genau, also direkt in die Akquise-Maßnahmen reingehen.
Okay.
Genau.
Fehler Nummer zwei.
Genau, der Fehler Nummer zwei, das ist, dass man eine große Unsicherheit bei Preisverhandlungen mitbringt.
Oh ja.
Das heißt, ne, das hatte ich auch, dass man letztlich den Wert seines Angebotes gar nicht kennt und sich nicht genug auch damit beschäftigt hat, was bedeutet das eigentlich, was ich dem Kunden gebe und was macht Sinn, was ich im Preis abrufe, weil wir ja letztlich gewinnbringend arbeiten sollten.
Müssen,
also genau, also ich wollte es nicht so hart sagen, aber so ist es. Wir müssen letztlich gewinnbringend arbeiten, weil wir sonst nicht sehr lange selbstständig sind, schlicht und ergreifend.
Ja, definitiv, klar.
Ne? Genau. Und wir wollen ja auch nicht eben von Hand in den Mund leben. Das war ja früher auch, also es war eins der ersten Dinge, die ich gesagt bekommen habe. Haha, du weißt ja, selbstständig gleich selbst und ständig. Und das war irgendwie dann auch fast en vogue, dass man letztendlich so am Existenzminimum vorbeischlitterte. Und das ist ja definitiv nicht das, was wahrscheinlich du und auch ich mir je für unsere Selbstständigkeit gewünscht haben.
Nee, gar nicht. Aber man fängt ja immer so an, ne? Ich weiß noch ganz genau so meine ersten Jahre, da war es halt immer so, man war froh über jeden, der einem irgendwie was bezahlen wollte für seine Arbeit. Und da hat man dann halt auch gar nicht großartig darüber nachgedacht, ist das jetzt zu viel oder zu wenig, sondern man hat es einfach gemacht und im Nachhinein betrachtet, natürlich war es viel zu wenig, was man dafür verlangt hat. Genau. Aber in dem Moment war man froh, hey, ich habe meinen ersten Kunden, hey, ich habe die ersten 10 Kunden und ich habe hier damit was verdient.
Ganz genau.
Das war erstmal so ein völlig erfüllendes Gefühl.
Total. Und das, ich weiß das auch noch ganz genau. Ich hatte dann auch so ein großes Herz für soziale Projekte. Also wenn es um Tierschutz ging oder wenn irgendwer, so ein Verein irgendwas brauchte und die haben ja dann nie Geld, ne, dachte ich. Also natürlich gibt es Vereine, die Geld haben. Aber man denkt dann immer automatisch, das ist irgendwas Soziales, das ist irgendwas für die Gemeinschaft. Deswegen können die automatisch kein Geld haben. Und das heißt, ich würde nicht dazu aufrufen, nie wieder für soziale Projekte oder im Zweifel sogar mal ehrenamtlich zu arbeiten. Nur, ich sage dann immer quasi, also pro bono musst du dir eigentlich leisten können. Ja. Also ne, ich finde es total wichtig, zum Beispiel auch Herzensprojekte zu machen, dass man, wenn man sagt, das ist letztlich, da liegt wirklich mein Herz dran, dass ich dieses Projekt mache für die und die haben halt kein Geld, dann ist das ja völlig legitim, das auch mal zu machen. Aber die Betonung sollte halt auf Mal sein und das sollte nicht das Grundprinzip des Einkommens sein, dass man immer unter Wert bezahlte Aufträge annimmt, weil man so gern für ja gewisse Bereiche oder Branchen arbeitet, aber eben die absolut nicht lukrativ sind. Das heißt, man muss dann schon so die Mischung finden, dass man woanders mehr Geld nimmt und zwar so viel, dass man wirklich ein gutes Einkommen hat und dann kann man diese Projekte machen.
Wie stehst du zu so Sachen, der Onkel fragt irgendwie, kannst du auf einer Hochzeit fotografieren oder die Großtante braucht mal irgendwie eine Designerin, die ihr da irgendwie was designt. Und du kannst, es ist doch Familienbonus dann, ne? Oder unter guten Freunden machst du mir doch ein gutes Angebot.
Genau. Und es macht dir ja auch Spaß. Ne? Also es geht dir schnell von der Hand, es macht dir Spaß.
Genau.
Und gerne auch das, hast du vielleicht auch schon mal gehört, es muss ja nicht so perfekt sein.
Genau, oder auch bei einer Hochzeit, du kannst ja dann auch mitessen und deine Bilder könntest du ja auch in deinem Portfolio verwenden.
Stimmt, ganz genau. Also, wie stehe ich dazu? Ich habe das natürlich, wie auch fast alle, am Anfang gemacht, ist ja klar. Ne? Also man macht ja auch gerne, und ich sag mal, für gute Freunde macht man das ja auch wirklich gerne oder für Familie. Aber wenn das dann kippt und man zum Hausfotografen oder Hausdesigner oder Hauskreativen, in welcher Hinsicht auch immer, dann rumgereicht wird, dann wird es halt schwierig. Weil auch gerade wenn es dann eben nicht nur der engste Freundeskreis ist, wobei auch dazu, dann geben die einem halt die Weiterempfehlung, weil die halt so happy sind mit dem, was wir für die gemacht haben. Und das ist ja im besten Sinne so gemeint. Das ist ja wirklich so. Nur das versteht nicht jeder, der dann mit dieser Weiterempfehlung zu einem wieder zurückkommt und denkt ja, okay, ich habe halt gehört, du hast quasi das und das an Preis genommen und warum soll ich jetzt das Dreifache zahlen? Und deswegen ist das echt eine ganz schwierige Kiste. Also ich habe mir tatsächlich ab einem gewissen Punkt ganz konsequent abgewöhnt, das überhaupt zu machen, außer es sind absolute Ausnahmefälle. Weil das Highlight war, dass mir aus dem entfernteren Bekanntenkreis jemand die Anfrage stellte, ob ich nicht mal eben einen 5-Minüter für Omas 70. schneide. Aus all den Tonnen Material, die sie mir dann zur Verfügung stellen.
Ja, super. Ja.
Und dann war genau das Gleiche, als ich sagte, ja, nee, das ist schon ziemlich viel Aufwand. Da sitzt sich schon ein paar Tage dran. Na, das muss ja nicht so perfekt sein. Also deswegen komme ich gerne auf diesen Satz zurück. Wenn du meinst, das ist so viel Aufwand, verstehe ich jetzt nicht. Ja, Moment mal. Und da kann man halt nur gerne auch kontern und sagen, also welcher Steuerberater im Freundeskreis macht einem die Steuer umsonst? Und welcher Schreiner zimmert einem den Schrank umsonst? Und so weiter und so fort.
Ja.
Ja, also da wird halt nicht diskutiert und das hat mich dann so geärgert, dass ich sagte irgendwann, ich mache das halt einfach nicht mehr, da gibt es nämlich auch keine Diskussion mehr.
Ja, voll verständlich. Ne?
Auf jeden Fall. Wie machst du das denn? Also auch für den engsten Kreis oder hast du es auch
abgewöhnt? Ja, ich hab's mir eigentlich fast auch komplett abgewöhnt. Also selbst bei engen Freunden, wenn es jetzt um Hochzeitsfotografie zum Beispiel geht, da kommt auch öfter mal so die Anfrage, naja, wir wollen dich eigentlich als normalen Gast da haben, aber wenn du nebenbei so ein paar Fotos machen könntest, wäre super. Da sage ich dann immer, Leute, entweder ich bin Gast oder ich bin Fotograf. Ja. Beides so Mischmasch, habe ich gar keine Lust drauf.
Es funktioniert und halt auch nicht.
Ja, genau, es funktioniert nicht. Also ich habe das einmal gemacht und habe halt gemerkt, ich war halt eigentlich Fotograf. Ich war halt kein Gast. Also,
richtig, weil du fühlst dich ja total in der Verantwortung.
Natürlich.
Und gerade Hochzeit, das ist ja so dermaßen emotionsbehaftet, was ja total verständlich ist. Aber wenn man als Fotograf da eben dann nicht genug Aufmerksamkeit auf die Bilder legt, weil man eben auch Gast ist, dann ist nachher eben vielleicht doch irgendwie die Freundschaft dann mal kurz, ne?
Dass die ja, und eben du hast ja auch einen Anspruch an dich selber. Also
eben, genau.
Wenn ich sage, ich mache ein paar Bilder für euch zur Hochzeit, dann habe ich halt trotzdem den Anspruch, dass das so die Qualität hat wie bei einem normalen Auftrag auch.
Ganz
und am Ende
genau.
ist es dann halt
genau, das
ein
meinte
Auftrag.
Ich damit. Ne? Das heißt, wenn man sich daraus zurückzieht, wenn man sagt, man ist ja Gast und die haben einem das ja gesagt, dann ist es am Ende des Tages dann tatsächlich schwierig, dann mit dem Argument zu kommen, wenn das Hochzeitspaar halt nicht happy mit den Fotos ist.
Genau.
Das meinte ich damit nicht, ne? Dass die Freundschaft dann plötzlich angekratzt wird, obwohl eigentlich alles besprochen war und obwohl man eigentlich das absolute Recht hatte, dort als Gast zu sein und eben nicht ständig zu fotografieren mit dem höchsten Niveau.
Definitiv.
Aber man fühlt sich selbst dann einfach auch nicht wohl und deswegen ist das so sehr, sehr schwierig, ja.
Mhm. Ja. Ja, krass. Also auf jeden Fall auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, was mich, glaube ich, auch immer noch beschäftigt, aber wo man, wenn man mal drauf aufmerksam gemacht wird, dass das eigentlich dieser krasse Fehler ist, dann denkt man zumindest mal drüber nach.
Genau. Ja, das Problem ist halt, was hier noch mit einhergeht, das ist überhaupt nicht bös auch gemeint, aber die Wertschätzung für unsere Kreativleistung wird ja oft nicht verstanden. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Freundeskreis sind extrem wenige selbstständig und auch aus meiner Familie nicht. Und dementsprechend sind wir ja, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, mit unseren Erfahrungswerten auch darauf angewiesen, uns damit, ich nenne es jetzt mal Gleichgesinnten halt auszutauschen. Und auch darüber, also das sind ja die Maßstäbe oder die Leitplanken, wie wir handeln sollten. Und Freunde und Familie sind als emotionale Stütze super wichtig, können aber tatsächlich den Wert unserer Leistung, wir kommen wieder auf diesen Fehler 2 zurück, Wert des Angebotes, nicht, die können das halt oft nicht einschätzen, weil Kreativleistung eben nicht so greifbar ist, wie viele andere Leistungen, die man sich eben für viel Geld kaufen kann.
Ja, ne? Voll. Ja.
Genau. Und das macht es halt oft so schwierig.
Hm. Okay. Fehler Nummer 3. Einen haben wir noch.
Einen haben wir noch. Das ist, dass man sich selbst letztlich im Weg steht, dass man eher auf alles reagiert statt agiert. Wir hatten am Anfang ja, dass wir erstmal rausgehen mit allen Akquisemaßnahmen und eben den letzten Schritt zuerst macht und ohne Plan letztlich, ohne Strategie. Aber die andere Richtung ist tatsächlich, dass man sich ausschließlich auf Weiterempfehlungen zum Beispiel verlässt und dass man wirklich nur noch agiert in der Hoffnung, da kommt schon, reagiert in der Hoffnung, da kommt schon jemand. Also sprich wieder Thema Website, die habe ich. Und dann hoffe ich, dass irgendjemand dann da mal vorbeikommt. Oder ich hoffe, dass eine Weiterempfehlung kommt. Und dann habe ich vielleicht ein großes Problem mit dem Thema Akquise. Das heißt, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Dieses Verkäufergefühl. Ne? Ich will kein Verkäufer sein und ich will keinem irgendwas andrehen und ich möchte kein Spittsteller sein. Das sind alles Glaubenssätze, die ich auch tief in mir verhaftet hatte. Und Verkauf ist ja auch was, wo wir so eine negative Konnotation letztendlich mit verbinden. Auch,
mhm, definitiv.
Und, genau. Und deswegen passiert es oft, dass Leute dann eben ganz in diese reine Reaktion gehen. Und das ist letztlich eine Art Hoffnungsmarketing, wenn man so will. Dann hofft man, dass irgendwann ein Kunde um die Ecke kommt. Und das funktioniert halt auch nicht. Das heißt, an diesem Punkt ist es eigentlich total wichtig, dass man sich Hilfe holt letztlich, dass man sagt, okay, da komme ich alleine nicht weiter. Ich habe da meine Probleme, ich habe da meine Hürden. Ich weiß auch nicht, woran es genau liegt, dass ich da so eine Blockade habe oder dass ich auch nicht genau weiß, was überhaupt möglich ist. Das kann ja nicht, es muss ja gar nicht so eine große emotionale Blockade sein. Es kann ja einfach schlicht das Ding sein, dass man noch denkt, so richtig funktioniert das ja wahrscheinlich eh nicht. Aber eigentlich weiß ich auch gar nicht, was man tun sollte.
Ja.
Und man verliert tatsächlich auch viel Zeit und viel Geld, indem man es aussitzt. Und das ist auch ein Fehler, weil es auch tatsächlich dann eventuell die Selbstständigkeit kosten kann.
Und das würde jetzt bedeuten, also raus aus dem, oder man, andersherum, man muss in den aktiven Part gehen.
Genau.
Und dafür hast du für heute 5 Schritte mitgebracht.
Ganz genau.
Die wir jetzt mal miteinander durchgehen wollen. Also Leute, wenn ihr jetzt zuhört, jetzt ganz genau zuhören, wirklich alles andere beiseite legen. Und mitschreiben am besten, denn jetzt ganz kommen genau. Die 5 Schritte, wie man tatsächlich zu besser bezahlten Aufträgen kommen kann und wie am Ende die Akquise besser funktioniert.
Ganz genau.
So, ich bin gespannt.
Also, das allererste, was man tun sollte, tun muss, um wirklich als Businesspartner wahrgenommen zu werden, wir hatten es gerade schon erwähnt, das ist tatsächlich als Kreativer und als Unternehmer zu agieren. Das heißt, dass man sich mit dem Unternehmer-Dasein letztlich beschäftigt und versteht, dass Akquise Teil des Jobs ist. Dass es eben wirklich etwas ist, was man nicht nur in Lücken macht. Also das ist ja auch gerne so eine Haltung, dass man sagt, ich habe gar keine Zeit für Akquise. Das geht schon mal gar nicht, weil wenn ich einen Kunden habe, dann muss ich 100% meine Zeit in diesen Kunden investieren. Aber letztlich muss es immer so sein, dass es ein Flow hat, wo man für eine gute Bezahlung für Kunden arbeitet und natürlich das Beste geben kann und sollte, was man kann. Aber man sollte eben auch immer Zeit einplanen in seinen Wochenrhythmus, um Akquise betreiben zu können. Das ist eben tatsächlich etwas, was zu dem Part nicht kreative Unternehmerleistung gehört und durchgängig gemacht werden sollte. Eben nicht nur in Lücken, weil das Problem ist bei der Akquise, die braucht Zeit und manches geht relativ schnell und manches dauert einfach lange. Und man setzt da bei vielen Sachen, auch die kurzfristig erstmal funktionieren, trotzdem gibt es da immer auch den Part von, was man jetzt sät, kann man auch später weiter ernten. Ne? Also ja. Das heißt, selbst wenn man schnell irgendwas abgreifen kann, sind das schon trotzdem auch Saatkörner mit, sag ich mal, für eine spätere Ernte. Und deswegen, also die beste Haltung in der Akquise hat man, wenn es eigentlich richtig gut läuft. Weil wenn man es also nur dann macht, wenn es nicht gut läuft, bist du automatisch immer in dieser ich brauche unbedingt eine Jobhaltung. Ja. Und ich brauche unbedingt Geldhaltung. Und das ist natürlich die denkbar schlechteste, mit der man agiert, weil man dann absolut nicht auf Augenhöhe ist.
Okay. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach dieses Mindset hat. Mhm. Man ist auf einer Stufe mit dem Kunden. Man ist kein, man bettelt nicht irgendwie nach einem Job, sondern der Kunde möchte ja eigentlich was von dir in dem Moment.
Genau. Ne? Richtig.
Und du bist derjenige, der ein Problemlöser in dem Moment ist und nicht andersherum. Klar, du möchtest für deine Leistung Geld haben, aber grundsätzlich möchte der Kunde erstmal ein Problem von dir gelöst haben.
Ganz genau. Du hast ja total super Leistung zu geben. Und letztendlich ist der Kunde der, der mit seinem Need, also seinem Bedürfnis, seinem Problem zu dir kommt.
Mhm.
Und deswegen ist es letztendlich von Businesspartner zu Businesspartner.
Okay, also können wir mal festhalten, der erste Schritt ist quasi, sein Mindset so ein bisschen zu verschieben.
Genau. Haltung gewinnen.
Haltung gewinnen.
Haltung gewinnen, Businesshaltung trainieren, wenn du so willst.
Ja, cool. Okay, ja, das klingt schon mal sehr, sehr einleuchtend.
Mhm. Genau, das ist tatsächlich was, was wir alle, also nicht alle kann ich auch nicht sagen, aber doch sehr, sehr viele Kreative nicht mit auf den Weg bekommen haben.
Ja, weil es halt, wie wir am Anfang schon gesagt haben, glaube ich, einfach so ein Punkt ist, dass die Wertschätzung am Markt, gerade für Kreativleistungen, die nicht greifbar sind, sondern die eine reine Dienstleistung sind,
genau.
Ja schon nicht ganz so groß ist wie vielleicht, ich will jetzt keine Branche sagen, weil am Ende liege ich da völlig falsch. Wahrscheinlich ist es bei anderen Branchen ähnlich, aber ich denke mal, ihr wisst, was wir meinen.
Ja. Genau, genau.
Okay.
Jetzt. Zweiter Punkt, den man machen sollte, das ist, sich mit seiner Positionierung zu beschäftigen. Das heißt letztendlich, womit werde ich denn sichtbar? Weil ganz viele haben halt den Kardinalsfehler, dass sie noch mit einem großen Bauchladen rausgehen. Und die Hoffnung dahinter ist ja ganz oft, je mehr ich anbiete, je breiter mein Spektrum ist, je mehr Jobs bekomme ich. Aber tatsächlich stimmt das ganz oft nicht, weil du eben nicht als Experte letztendlich dann am Markt stehst.
Mhm, ja. Ja, definitiv. Da kann ich auch ganz kurz eingrätschen. Also ich zum Beispiel habe auch verschiedene Webseiten für meine verschiedenen Leistungen, die ich habe. Also ich bin ja auch, ne, als ich, die meisten, die jetzt zuhören, kennen mich wahrscheinlich irgendwie von YouTube und haben dadurch jetzt auch meinen Podcast irgendwie hier drin. Und auf YouTube zeige ich halt Landschaftsfotografie. Aber ich fotografiere zum Beispiel halt auch Hochzeiten oder Business-Events.
Mhm.
Das zeige ich aber nicht auf meiner Webseite, die ich auf YouTube poste, sondern auf einer eigenen Webseite.
Ja, das macht auch absolut Sinn. Es geht dir nur, dass dadurch, dass jemand auf deiner Website ist, bekommt er ja ein Gefühl dafür, ist Stefan der Richtige für meinen Auftrag oder eben auch nicht. Und das passiert innerhalb von, ich weiß es jetzt nicht aktuell, aber das Letzte, was ich noch wusste, waren 6 Sekunden, ist ungefähr die Aufmerksamkeitsspanne von jemandem, der halt auf einer Website unterwegs ist, um zu entscheiden, bleibt er da jetzt oder geht er?
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt stellt euch nun mal vor, ihr kommt auf eine Webseite, wo es zum einen Hochzeitsbilder gibt, dann gibt es irgendwie Business-Porträts, dann gibt es irgendwie noch Landschaftsfotos und am besten auch noch die Hauskatze, die fotografiert wurde.
Genau.
Glaubt ihr ernsthaft, dass ihr bei so jemandem einen Hochzeitsfotografen buchen würdet oder die Leistung als Hochzeitsfotograf? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass ihr eine Webseite findet, wo wirklich es rein um Hochzeitsfotografie geht, da würdet ihr sofort eher dann sagen, hey, das ist mein Mann oder meine Frau.
Genau, so. Weil man einfach da weiß, dann hast du da genau dafür halt die Ahnung. Ne? Genau. Dass du da voll im Thema bist und dass du der Experte dafür bist. Und das heißt ja nicht, dass man nicht woanders auch ein Expertenwissen hat. Aber auch da ist es schon wichtig, dass man jetzt nicht 5 oder 6 oder 7 komplett unterschiedliche Angebote hat, weil das ist ja gar nicht mehr glaubwürdig dann.
Mhm. Ja, definitiv. Genau. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, wenn wir gerade über Webseiten sprechen, dass diese Webseiten auch einigermaßen aktuell gehalten sind.
Absolut.
Also da sehe ich halt auch immer wieder so Sachen, wo du so, da steht dann unten im Copyright irgendwie Copyright von 2017.
Ja.
Wo ich mir dann immer so denke, meine Güte, ne, also das ist dann ganz schwierig.
Genau. Ich habe tatsächlich von irgendjemandem mal gesagt bekommen, dass derjenige das absichtlich so lange gehalten hätte, weil er davon ausging, das sind dann halt oft so Glaubensfehler, sag ich jetzt mal im Sinne von, dass derjenige glaubte, wenn da steht irgendwie 2015, dann zeigt man, wie lange er schon am Markt ist.
Ja.
Aber das klappt halt nicht. Man sieht halt, also es stimmt ja auch nicht. Man sieht dann nur, aha, die Website ist nicht seit 2015 aktualisiert.
Genau. Ja, würde ich auch so sagen. Ne?
Also auch wenn sie das ist, aber das ist, das meine ich, deswegen meine ich, ne? Man glaubt dann in eine falsche Richtung, dass das anders wahrgenommen wird. Und da ist dann tatsächlich es so wichtig, sich damit tiefgehend zu beschäftigen, damit man halt es richtig macht.
Ja, definitiv. Jetzt hast du gerade eben noch gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne liegt ungefähr bei 6 Sekunden, wenn man auf so eine Webseite geht.
Also
ich nagel dich jetzt nicht drauf fest. Ja. Aber wenn man 6 Sekunden hat, um jemanden von sich selbst zu überzeugen, das klingt für mich irgendwie so, also ich kenne ja auch den Elevator Pitch, ne? Also der, dass man quasi, aber ich glaube, der geht 30 Sekunden, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, so bis eine Minute darf.
Bis eine Minute, genau. Also Elevator Pitch für alle, die es nicht wissen, quasi man ist in der Situation, man steigt in einen Fahrstuhl ein und fährt nach oben oder nach unten und man hat so 30 bis 60 Sekunden Zeit, den Leuten, die in diesem Fahrstuhl drin sind, weil sie es auch interessiert, einfach mal zu erklären, was mache ich denn eigentlich selber beruflich? Was sind meine Leistungen? So.
Genau.
Und das nutzt man gerne, zum Beispiel, wenn man sich irgendwo vorstellt, wenn man irgendwie gerade sich connecten möchte mit anderen Leuten oder wenn man halt auch auf Kunden stößt, musst du quasi in der Lage sein, innerhalb dieser 30 Sekunden, sage ich jetzt mal, dem Kunden glaubhaft zu machen, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Und das muss ja quasi auch auf so einer Webseite funktionieren und da hast du dann quasi nur 6 Sekunden Zeit.
Ja, wobei die 6 Sekunden sind nicht, dass du da komplett alles erfassen musst, sondern es geht da erst ums Andocken quasi.
Okay.
Also es geht im ersten Schritt bei der Sichtbarkeit, im allerersten nicht direkt um den Verkauf, sondern da geht es wirklich darum, bleibt die Person bei dir mit der Aufmerksamkeit oder nicht? Und da musst du halt für Sorge tragen, dass das so ist.
Ja. Okay, ja, habe ich, okay, das macht Sinn. Okay. Schritt Nummer 2 ist quasi die Sichtbarkeit zu verbessern. Genau. Kann man so ausdrücken?
Kann man so sagen, verbessern? Die Positionierung und die Sichtbarkeit, wenn du so willst. Ne?
Okay.
Genau.
Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen. Denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst. Es gibt auch eine eigene App dafür und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rüber gucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt, denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken, der Link dazu ist unten in den Shownotes. Dann gehen wir weiter zu Schritt 3.
Genau. Der dritte Schritt, wer ist denn eigentlich dein Kunde? Das heißt, sich wirklich damit zu beschäftigen, für wen will ich eigentlich arbeiten und wie tickt diese Person oder wie tickt meine Zielgruppe? Das heißt, ich muss mich wirklich damit beschäftigen, wer ist mein Kunde? Und das machen wirklich viel zu wenige. sich damit eingehend und wirklich in die Tiefe zu beschäftigen, weil es da eben nicht mit getan ist, nur zu sagen, ja, ich mache ja das für die Branche XY. Es gibt so viele verschiedene Parameter, auf die man achten sollte, weil es ist so, also nur wenn du deinen Kunden wirklich kennst, kannst du ihn letztendlich wirklich auch erreichen. Sonst bleibst du immer in diesem Diffusen. Dieses, ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Spruch gehört hast, wer versucht, alle anzusprechen, spricht letztendlich keinen an.
Mhm. Ja, da sind wir ja wieder bei dem Thema eigentlich, ne? Dass man ja nicht alle Segmente auch auf der Webseite abdeckt, sondern halt ein bestimmtes Segment, um genau. Die Zielgruppe so ein bisschen mehr zu definieren. Deswegen wäre jetzt auch meine Frage, diese beiden Schritte, 2 und 3, die müsste man ja schon fast irgendwie parallel zueinander machen, weil wenn ich jetzt die Webseite zum Beispiel irgendwie optimieren möchte, dann muss ich ja auch schon dabei wissen, so ein bisschen, wer meine Kunden sind, um sie darauf abzustimmen, oder? Also kann man das so ein bisschen sagen, dass man die beiden Schritte auch parallel machen kann oder sollten die schon in der Reihenfolge sein?
Genau, ich würde die nicht parallel machen. Das macht schon seinen absoluten Sinn, dass du die nacheinander machst. Ja. Das Optimieren auf der Website, das kommt ja sowieso erst danach.
Ah, okay.
Tatsächlich, um zu wissen, wie du ansprichst und wie du das transportierst auf deiner Website, musst du A, wissen, wofür stehst du am Markt und B, für wen eigentlich.
Ja.
Ne? Und das greift ineinander, selbstverständlich. Aber es ist trotzdem letztlich, also dieses Wer ist mein Kunde, ist schon sinnvoll als Schritt nachdem du dich mit der Positionierung beschäftigt hast.
Okay.
Also es geht letztlich Hand in Hand, aber trotzdem ist diese Reihenfolge schon erprobt, kann ich dir sagen. Weil man sonst auch schnell nicht so sehr wieder nur bei sich, also man sollte halt nicht nur den Kunden im Blick haben, sondern sich halt selbst auch. Weil du bist ja dann besonders gut, wenn du wirklich Herzblut für das hast, womit du am Markt stehst.
Auf jeden Fall.
Und nicht nur in Anführungsstrichen, weil du halt zum Beispiel, habe ich auch schon gehört, dass das Leute so wählen, weil ein bestimmter Bereich besonders lukrativ ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, klar. Also man sollte auf jeden Fall mit Herzblut hinter seinen Sachen stehen und nicht gucken, dass da in der Branche mehr Geld zu verdienen ist als in einer anderen Branche.
Also wenn das beides matcht, ist ja auch cool, ne? Also
auf jeden Fall, na klar.
Auf jeden Fall nicht der Hauptbeweggrund sein. Das ist halt das, was ja unsere Branche tatsächlich dann auch wieder unterscheidet. Also ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir die Leidenschaft für unseren Beruf behalten und dass wir viel Freude auch an den Aufträgen haben, die wir mit unseren Kunden machen, weil diese reinen Brot- und Butterjobs, die zehren dich auch irgendwann aus.
Also ich kann für mich behaupten, dass ich tatsächlich fast jeden Morgen mit einem Lächeln im Gesicht aufstehe, weil ich Bock darauf habe, jetzt irgendwie wieder einen kreativen Job zu machen. Aber das liegt bei mir auch daran, dass ich viel unterschiedliche Sachen mache. Also ich mache halt nicht wirklich Tag ein, Tag aus immer dasselbe, sondern ich probiere, mich möglichst so zu halten, dass ich auch immer mal wieder eine neue Herausforderung habe, dass ich auch immer mich dabei irgendwie ein Stück weit fortbilden kann. Und dadurch habe ich eigentlich auch immer den Anspruch, irgendwie kreativ zu werden, was Neues zu gestalten. Und genau das macht mir Spaß. Und deswegen habe ich eigentlich immer so, fast immer, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jeden Tag fröhlich aufstehe. Es gibt auch durchaus Tage, wo ich mal einen Durchhänger habe. Da hatte ich übrigens auch mal überlegt, vielleicht machen wir irgendwann auch mal eine Podcast-Folge zum Thema Motivation und so weiter. Also,
das ist auch super.
Aber tatsächlich, so insgesamt kann ich schon behaupten, dass ich sehr, sehr gerne morgens aufstehe für meinen Job.
Super, das finde ich total großartig, wirklich, weil das ist bei mir genauso. Und ich finde das so wichtig, weil wir wollen das alles ja noch ein paar Jahre machen. Und ich weiß einfach auch, wie sich es anfühlt, wenn das nicht so ist. Und ne, wenn man trotzdem vielleicht gut verdient, aber eben nicht inhaltlich das macht, was man eigentlich gerne machen möchte. Und dementsprechend, das kann halt auch so sein, dass du zum Beispiel, das ist nicht nur auch, dass es nicht gut bezahlte Kunden vielleicht manchmal sind in der Selbstständigkeit, sondern es könnte ja sein, dass es manche auch gibt, die, oder ich weiß es auch von manchen, die eigentlich einen guten Verdienst haben, aber total unglücklich mit Art der Aufträge und Art der Kunden. Und dann sollte man da aktiv wirklich ran, das zu verändern, weil es brennt tatsächlich auch aus.
Definitiv. Ja, kann ich es unterschreiben.
Ja.
Cool.
Genau, und deswegen ist es, weißt du dann ja selber, eine solche Freude mit so Spaß und, wie du sagst, mit einem Lächeln in den Tag zu starten. Das ist einfach total schön. Und ich empfinde unseren Beruf wirklich nach wie vor auch als Privileg.
Ja, also das sage ich mir auch immer selber wieder. Auch gerade dann, wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat und sagt, ach, heute habe ich keinen Bock drauf, dann sage ich mir auch immer wieder so, eigentlich darf ich mich null beschweren.
Ja.
Und auch immer, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, die irgendwie so einen 9-to-5-Job haben, die sind auch immer alle irgendwo ein Stück weit neidisch.
Ja, klar. Also, weil, ich meine, das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Aura der Selbstständigkeit, ne? Dass man halt letztlich, und das ist ja auch das Schöne, walten kann, auch zeitmäßig, wie man möchte. Oder auch sagen kann, so, ich ziehe jetzt mal 4 Wochen den Stecker. Das hat man ja selbst letztlich in der Hand. Aber es ist halt total wichtig eben auch zu sehen, man tut halt viel dafür. Sonst könnte man sich das ja gar nicht leisten. Ne? Also dieses, ich bin da mal weg oder halt auch wirklich, dass du halt sagst, du hast so Freude an den Jobs, das hast du ja auch mitgesteuert. Das ist ja nicht einfach dir in den Schoß gefallen. Und das finde ich halt, ne, und das finde ich so wahnsinnig wichtig. Es ist auch dein Verdienst da dran. Und das sehen ja viele von außen dann eben nicht, die diesen Status der Selbstständigkeit nicht kennen oder nicht leben. Na, ja. Das ist halt, also so toll unsere Selbstständigkeit ist, und ich habe nie, wirklich nie, irgendwie einen Tag bereut, dass ich selbstständig geworden bin. Aber man muss halt auch dafür, dass es so läuft, viel tun. Aber ich finde, das ist einfach auch eine schöne Arbeit.
Ja, definitiv. Kann ich nur so unterschreiben. Ist bei mir genau dasselbe. Ich habe es auch noch nie bereut.
Super. Ja. Das ist echt schön.
Aber jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwiffen.
Ja.
Also, wir waren bei dem Punkt, wer sind meine Kunden? Und
genau.
Wie definieren wir diese Kunden? Also, ich glaube wahrscheinlich, wir müssen uns ein bisschen die Frage stellen, wo finde ich eigentlich meine Kunden?
Genau.
Und wie komme ich an sie ran?
Letztendlich ist es so, du musst dir halt klar werden, für wen du arbeiten willst. Und daraus ergeben sich letztendlich die weiteren Schritte. Also du musst wirklich in die Recherche rein, in die Analyse. Und deswegen, das ist leider auch ein Grund, weshalb da viele, ich will jetzt nicht das Wort scheitern sagen, aber im Sinne von, dass viele sich wieder zurückziehen auf in ihre Komfortzone. Ich nenne es auch gerne das berufliche Komfortsofa. Mhm. Da muss man nämlich relativ weit raus. Und das ist ja immer relativ unangenehm. Also wenn man einmal raus ist aus der Komfortzone, wird es irgendwie erstmal irgendwie fies. Und deswegen ist das auch schwer, das alleine durchzuhalten. Also auch hier ist es tatsächlich sinnvoll, sich im Zweifel Hilfe zu holen, wenn man da nicht alleine durchblickt. Weil, also A, die Recherche ist wirklich tief und aufwendig und man weiß einfach von allem, was da so an Informationen unterwegs ist, oft nicht, was passt denn zu mir und was ist eigentlich das Richtige für meine Situation. Und man muss dann Entscheidungen fällen. Und das ist etwas, was tatsächlich nicht jedem gleich einfach fällt. Nur tatsächlich ist es so wichtig, da klar zu werden in den Entscheidungen, weil das hatten wir gerade, ne? Sonst sprichst du alle an oder wirst irgendwie diffus oder verwässert. Und dann kann deine Ansprache überhaupt nicht wirklich an die richtige Zielgruppe gelangen. Und durch die Recherche findest du raus, wie deine Zielgruppe tickt und wie sie spricht und wo du auch hingehen musst oder da sein musst oder auf welchen Portalen unterwegs sein musst. Das ist total wichtig, das in der tiefen Analyse letztendlich für sich zu erarbeiten.
Ja. Ja, klingt ja auch wieder sehr logisch. Aber da muss man wahrscheinlich wirklich selber ran. Du kannst wahrscheinlich in so einem Coaching dann super dabei unterstützen, weil du dich dann wahrscheinlich auch auf die einzelnen Leute da so ein bisschen einlassen kannst, ne, von der Zeit auch her. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das, ja, gerade wenn man so komplett alleine ist, dann weiß man vielleicht gar nicht, wo man anfangen soll.
Genau, das ist das Problem. Also das ist ein Part, den ich natürlich intensiv mit meinen Kunden erarbeite und wo ich da auch sehr gezielt Recherchehilfen gebe und wirklich da tief reintauche oder halt auf den richtigen Weg führe, weil das ist ja sehr individuell. Ich begleite ja auch wirklich jeden individualisiert. Mhm. Das heißt, ich mache jetzt keine habe zwar schon durchaus Gruppencalls zwischendurch, wenn ich mit gewissen Themen arbeite, aber im Grunde ist meine Begleitung wirklich 1:1 völlig individualisiert. Und dementsprechend geht es da ja wirklich dann um die Zielgruppe der jeweiligen Person. Und da werden natürlich alle Aspekte, die auch zu der Positionierung gehören, damit reingeholt und betrachtet.
Ja, cool. Okay, also Schritt Nummer 3 kann man sagen, herausfinden, wer dein Kunde ist.
Genau.
so als Überschrift.
So kann es, okay. Genau. Wer ist dein Kunde letztlich? Ja.
Cool. Okay, Schritt Nummer 4.
Schritt Nummer 4 ist letztlich, dass man lernen sollte zu priorisieren. Das heißt, was ist wann wichtig, warum? Wir haben da zwei große Themenbereiche, die da ineinander grätschen und gerne auch zum Kreativbereich gehören. Ich nehme mich davon gar nicht aus, das musste ich auch auf die harte Tour lernen quasi. Das eine ist, dass wir oft perfektionistisch sind.
Mhm.
Ne? Also das wie gesagt, trifft nicht auf alle sicherlich zu, aber es ist doch, wir wollen das Beste geben und das tun wir auch. Und da schießen halt wir gerne mal auch übers Ziel hinaus und können, also ich sag mal so, ein bisschen Feenstaub ist total super, ne? Dass man sagt, so jetzt noch das kleine bisschen extra, das ist dann total super und dafür fühle ich mich total wohl und der Kunde ist happy und alles. Das ist ja total in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung und legitim und macht Freude. Aber es gibt halt genau das andere, dass man eben nicht wirklich loslassen kann und dass es dann doch so viel mehr Aufwand ist, dass man seine eigene Kalkulation zerschießt auch. Und der Kunde hat das nicht unbedingt gefordert. Und wenn er es fordert, dann ist da oft, jetzt kommen wir auch dazu, Priorisierung, die Sorge, wie soll ich denn das an den Kunden platzieren, dass ich nachkalkulieren muss. Ne? Also das Thema Kalkulation gehört natürlich auch mit in diesen Punkt rein, dass man lernt, wirklich richtig zu kalkulieren und nichts vergisst an Leistungen und ehrlich genug auch zu sich ist, wie viel Zeit brauche ich denn. Das eine ist, wie gesagt, das kann man dem Kunden nicht anlasten, wenn wir halt da unseren Perfektionismus mit uns durchgehen lassen. Da muss man an sich selbst arbeiten und sagen, ich brauche ein vernünftiges Zeitmanagement und es muss es lernen, das so zu handeln, dass es eben das Quäntchen mehr sein darf, aber eben nicht so deutlich übers Ziel hinaus, dass es eben, also dass mein toller Tagessatz, den ich mir vielleicht klug erarbeitet habe, nur noch die Hälfte oder zwei Drittel wert ist. Da muss man lernen, wirklich Grenzen zu setzen und das gehört alles zu diesem Part priorisiere.
Okay, ja, das macht durchaus Sinn. Also das war ja auch ein Thema, was ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge behandelt habe. Mhm. Gerade Kalkulation richtig zu machen, ist ein super schweres Thema.
Ja.
Ich glaube, da muss man sich richtig reinfinden, dass man wirklich mal alles genau auflistet, was an Kosten entstehen,
genau.
Die man dann halt wirklich alle mit einkalkulieren muss. Also da, glaube ich, ist auch so ein ganz großer Knackpunkt bei vielen.
Total.
Und da erschrecken sich, glaube ich, viele, wenn sie dann das erste Mal so eine Kalkulation von jemandem sehen, der wirklich alles mit reinnimmt.
Ja.
Da erschrecken dann viele immer, oh Gottes Willen, wie teuer ist denn das?
Genau. Das Thema Priorisierung, wie gesagt, das geht eben auf jeden Fall in den Bereich Kalkulation, aber eben auch in den Perfektionismus und auch in das Thema Verzettelung.
Mhm.
Weil wir auch schnell gerne vieles parallel machen. Und das ist tatsächlich auch Teil in der Selbstständigkeit, also weil man halt doch sehr vieles alleine macht und dementsprechend das auch sehr überbordend manchmal sein kann und man in diese Spirale, in dieses Hamsterrad auch gerät. Und da ist es tatsächlich auch wichtig, also Thema Grenzen setzen, also das meine ich auch mit Priorisierung, wo kann ich delegieren, wo kann ich auslagern, was kann ich auch ablehnen?
Ja, ja, irgendwann muss man halt auch an einen Punkt kommen, wo man mal sagt, ich lehne jetzt hier einen Auftrag ab, weil es halt genau. Nicht passt, sei es finanziell, genau. Sei es aufwandstechnisch, wie auch immer.
Ganz
da gibt es
genau.
Ja verschiedene Gründe.
Da gibt es verschiedene Gründe und das ist nicht immer einfach, weil tatsächlich, du sagst, das ist ganz am Anfang, ne? Man freut sich über jeden Job und über alles, wenn jemand auf einen zukommt und über alles, was zustande kommt letztlich. Ne?
Mhm.
Aber diese Hürde zu nehmen, ich lehne diesen Job ab, das ist schon echt eine fette Hürde. Gerade wenn man aus so einer Zeit kam, also bei mir war das so, als ich wirklich aus einer Zeit kam, wo ich auf jeden Job angewiesen war und dachte, oh Gott, ich muss die alle annehmen, weil wer weiß, wann es das nächste Mal was gibt. Und das waren auch teilweise so, ich nenne das immer meine Bauchschmerzjobs, also die, wo ich zwar nicht irgendwie es total versemmelt habe, aber wo ich kreuzunglücklich letztlich mit war, weil es eben nicht wirklich genau zu meiner Positionierung gepasst hat. Und wo ich dachte, okay, Augen zu und durch, das ist gar nicht mein Kernthema oder das ist nicht meine Kernkompetenz, aber wird schon. Und dann bin ich ja einfach nur froh um die Kohle. Aber das, was man sich danach quasi erholen muss, nach diesem Stress, das wiegt es dann auch fast gar nicht richtig auf. ich weiß nicht, ob du es so eine Erfahrung schon mal gemacht hast,
aber ja,
das ist
natürlich
absolut nicht schön. Also das ist so wichtig, deswegen das Thema Priorisierung und auch eben vorher nochmal die Positionierung ist so wichtig, damit man bei sich bleibt und eben diese Freude am Arbeiten auch behält.
Ja, definitiv. Ja? Und was ich hier, glaube ich, auch noch ergänzen könnte bei dem Punkt, wenn es darum geht, Aufträge abzulehnen, vielleicht auch aus einer finanziellen Sicht, weil sie zu schlecht bezahlt sind.
Absolut.
Man geht ja auch schnell in so eine Abwärtsspirale rein. Also wir hatten das ja schon, das Thema, man macht einen Auftrag für zu wenig Geld, dann wird man eventuell weiterempfohlen, aber mit der Begründung, hey, der war ja relativ günstig. Und man kommt, glaube ich, irgendwann aus dieser Spirale auch nicht mehr raus. Ja. Und dann wird es umso schwieriger, irgendwann mal eine Preisanpassung nach oben zu machen.
Ja, vor allen Dingen, da müssen die Schritte ja einfach dann, die kannst du ja, also kannst ja nicht mehrfach sagen, jetzt bin ich doppelt so teuer oder dreimal so teuer, dann sind die ja auch weg. Ja. Und das ist ja dann auch gut, ich sag mal, dann man will sie dann ja vielleicht auch loswerden. Aber tatsächlich ist die Hürde dann, das zu machen, ne? Also das ist eher das Problem. Wenn man eh deutlich, deutlich unter Wert gearbeitet hat, hat man ganz oft gar nicht das Gefühl dafür, wie viel darf ich erhöhen, wie viel müsste ich erhöhen. Und wenn man dann weiß, wie viel man es müsste, traut man sich's nicht.
Ja.
Und das ist halt ein Problem dabei. Aber es ist tatsächlich Übungssache. Also wenn man das gelernt hat, auch Nein zu sagen, Jobs abzulehnen, ist das auch ein ziemlich gutes Gefühl, wenn man dann auch spürt, das war auch nicht der richtige Job für mich.
Ja, warum auch immer das jetzt. Denke ich auch, ja. Also genau. Ich habe das ja jetzt in letzter Zeit auch öfter mal gemacht und es ist wirklich dann auch so ein, ja, ich will nicht sagen befreiendes Gefühl, weil das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon so, wenn man sich dann darüber nachdenkt, naja, was wäre denn jetzt gewesen, hätte ich diesen Job doch gemacht, dann hätte ich jetzt wieder die Kopfschmerzen und dann einfach dieses Gefühl zu haben, man hat sie jetzt nicht, ist schon auch schön.
Ja, und beziehungsweise auch zu wissen, ja, das passte nicht aus diversen Gründen, sehr individuell, aber da, also ich finde, es fühlt sich wirklich gut an, weil es letztlich auch professionell ist.
Ja.
Ne? Also klar. Es ist wirklich professionell, so zu agieren. Und das musste ich tatsächlich erstmal lernen. Und das heißt ja nicht, dass man ständig Jobs ablehnen soll, sondern nur, dass man die richtigen findet und denen zusagt.
Genau. Okay. Jetzt haben wir noch einen letzten Schritt.
Genau.
Schritt Nummer 5. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt zum Schluss?
Jetzt kommt der letzte Schritt. Und zwar, das ist die Akquisemaßnahmen. Die man nicht als allererstes machen soll. Denn wenn man wirklich jetzt ganz klar diese 4 Schritte vorher sehr genau erarbeitet hat, also so seine Hausaufgaben quasi gemacht hat, dann gehst du ja ganz anders mit der Akquise um. Du hast ja eine ganz andere Haltung, du hast ein ganz anderes Standing, du weißt ganz genau, an wen du dich wenden sollst und du hast auch die Klarheit geschaffen, sprich, also sei es im Zeitmanagement oder im, wie du halt deine Preise setzt oder wo du Grenzen ziehst. Und mit dieser Vorgehensweise gehst du komplett anders damit um, wie du am Markt wahrgenommen wirst oder wie du auch sichtbar wirst.
Mhm. Das hört sich auf jeden Fall schlüssig an, sage ich mal.
Genau.
Wie kann man jetzt diese Akquise dann genau umsetzen?
Also es gibt tatsächlich kein One-Fits-All. Das ist immer das, was gerne alle von mir hören wollen. Ne? Diese eine super Akquise-Strategie, die mich möglichst schnell lukrative Kunden gewinnen lässt. Da muss ich leider sagen, das gibt es so nicht. Das ist ja alles andere wäre unseriös, weil es eben sich wirklich daraus ableitet, mit wem willst du arbeiten, wofür stehst du am Markt. Und es gibt so viele unterschiedliche Akquise-Methodiken und so viel Strategiemöglichkeit oder auch Mikrostrategien, die hinter jedem Step letztlich auch stecken. So dass es etwas ist, was man auch da sehr intensiv erarbeiten sollte für sich, um erfolgreich am Markt zu sein. Also was wichtig ist, ist tatsächlich, also ohne Social Media läuft tatsächlich nichts mehr, kann man mehr oder weniger sagen. Es gibt, die meisten sind da ja auch, aber es gibt natürlich auch immer eine gewisse Abwehrhaltung. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und dass man Sorge hat, dass man jetzt permanent posten müsste zum Beispiel oder dass man überall präsent sein sollte. Und das ist natürlich so auch, würde ich nicht raten, sage ich jetzt einfach mal, weil es geht nicht darum, omnipräsent zu sein. Man sollte regelmäßig und viel präsent sein. Aber wo man präsent ist, ergibt sich letztlich aus dem dritten Schritt. Das heißt Beispiel Instagram, das ist natürlich ein super Tool, also ich sehe es als Tool, ne, letztlich.
Ja.
Aber das ist eben nicht für jeden insofern, dass wenn dein Kunde nicht auf Instagram ist, also sag mal, der ist da vielleicht so, damit er einfach einen Account hat, aber er agiert da nicht. Und er sieht dich deshalb nicht. Dann macht es absolut keinen Sinn, seine ganze Energie bei Instagram zu verboosten.
Ja.
Na, so als Beispiel mal.
Ja, ja, klar.
Und dementsprechend gibt es eben nicht dieses One-Fits-All. Man muss sich da wirklich sehr schlau machen, wo sind die Kunden, mit denen man arbeiten möchte, also wie, wo man die erreichen kann, ist, dass man halt, ja, dadurch, dass man mit denen in Kontakt kommt, das wirklich auswertet letztendlich.
Ja. Okay, also da muss man dann nochmal gucken, nutzt man eher Social Media, beziehungsweise welche Plattform auf Social Media? Geht genau. Man eher ins Offline-Marketing so ein bisschen rein?
Auch das zusätzlich, ne? Also Social Media ist, wie gesagt, etwas, was da kommt keiner mehr oder weniger dran vorbei. Also du brauchst ja mindestens eine vernünftige Website. Also du musst ja wirklich auch sitzen. Und du solltest auf jeden Fall irgendwo präsent sein, sonst findet man dich ja schlicht gar nicht, ne? Und dann natürlich auch offline. Es greift meiner Meinung nach wirklich sehr ineinander, online und offline.
Ja, definitiv, sehe ich auch so. Bist du ein Freund von Visitenkarten?
Ich bin, also ich sag mal so, die Grafikerin mit mir liebt Visitenkarten.
Ja.
Ich liebe die Materialität, die verschiedenen Möglichkeiten, die Farben. Ich finde das super. Es ist natürlich jetzt heutzutage so, wenn man jetzt auch noch mal das Klima mit reinnimmt und alles Mögliche, etwas, was nicht mehr so zwingend notwendig ist. Da kommt auch sehr drauf an, wie du agierst. Mhm. Also wenn du jemand bist, der schon viel auf Messen und Events bist und darüber halt wirklich Leute offline triffst, macht es definitiv Sinn, eine Visitenkarte zu haben. Und zum Beispiel auch mit QR-Code versehen, damit jemand dann halt auch möglichst schnell deine Daten abgreifen kann. Aber dann kommt wieder der Part, der ein bisschen schade ist, weil dann wandert sie, wenn du Pech hast und sie nicht schön genug ist, dann auch im Müll.
Ja.
Aber es gibt natürlich wirklich so tolle Möglichkeiten, Visitenkarten zu drucken. Das ist dann aber oft ein bisschen teurer dann auch, dass die deswegen oft aufbewahrt werden und auch dadurch ein Eyecatcher sind und dadurch auch letztlich, wenn sie dann doch am Schreibtisch bei jemandem irgendwo rumfliegen, weil die halt so schön sind und die Hürde größer ist, das wegzuschmeißen, dass man sich darüber auch in Erinnerung rufen kann.
Cool.
Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du welche?
Ich habe keine klassischen Visitenkarten, sondern bei mir sind das solche Kärtchen, die ich damals gemacht habe, so im Instagram-Stil. Damals war Instagram irgendwie auch noch ein bisschen relevanter für Fotografen als heute. Und da habe ich tatsächlich so mein Instagram-Profilbild genommen und habe hinten auch einfach einen QR-Code drauf, wo zu meinem Instagram-Profil und meiner Webseite verlinkt wird.
Ja, ist doch super. Genau, ja. Das so funktioniert es, weil dann können die Leute sofort halt online gehen und schauen.
Genau, ich habe mir halt überlegt, es ist gar nicht so sehr, diese Kärtchen habe ich gar nicht so sehr für meine eigentlichen Kunden, beziehungsweise doch auf der anderen Seite schon, weil ich verkaufe ja auch Videotrainings und so weiter. Also sind auch andere Fotografen meine Kunden. Und ich habe mir einfach überlegt, wenn ich jetzt irgendwo stehe und die Leute mich beim Fotografieren irgendwie sehen und dann sagen, hey, wer bist du? Wie kann man sich mit dir connecten? Das passiert tatsächlich relativ häufig, dass ich dann einfach so eine Karte rausgebe. Hier, guck mal, kannst mein Instagram checken, kannst meine Webseite checken. Und dann sehen die Leute halt auch, was ich da nochmal so mache.
Ja, und
aber ganz simpel gehalten. Also es steht keine Adresse von mir drauf, keine Handynummer oder irgendwas, sondern einfach wirklich nur Webseite und Instagram. Ja, cool. Also jetzt haben wir hier diese 5 Schritte mal zusammengefasst. Wir können ja auch wirklich nochmal ganz kurz nochmal durchgehen. Also Schritt Nummer 1, Mindset. So ein bisschen.
Mindset, Haltung gewinnen.
Haltung gewinnen.
Ist eher, ich sag mal so, es ist tatsächlich das Business-Mindset.
Ja, genau. Also da einfach, man ist auf einer Stufe mit dem Kunden.
Genau.
Beziehungsweise, ne? Ja, doch, auf einer Stufe würde ich schon sagen.
Definitiv.
Schritt Nummer 2, Sichtbarkeit. Dass man da halt wirklich guckt, dass man sichtbar am Markt wird, dass die Webseite aktuell sein muss, dass man irgendwie dem Kunden halt auch zeigt, dass man in einem bestimmten Segment gut ist.
Genau.
Schritt Nummer 3, wer sind meine Kunden?
Genau.
Dass man das wirklich klar definiert.
Genau.
Schritt Nummer 4 ist die Priorisierung, dass man halt auch wirklich guckt, wie ist das Zeitmanagement, wofür nimmt man sich als erstes Zeit. Übrigens, da an dem Punkt vielleicht auch nochmal ganz kurz die Frage, vielleicht macht es ja dann sogar Sinn, bestimmte Sachen auszulagern. Ne? Bestimmte Sachen selber nicht zu machen, um da einfach auch mehr zu priorisieren, mehr seine eigene Zeit. Man hat ja auch nur eine begrenzte Zeit pro Tag.
Genau. Also ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Assistentin, ja. Weil ich tatsächlich manches auslager und ich habe da natürlich das in der engen Begleitung. Das heißt, das ist auch, wenn man mit Assistenten oder mit Partnern arbeitet oder mit eben Angestellten vielleicht sogar, dann hat man ja trotzdem den Blick auf alles, weil das läuft ja alles in deinem Sinne dann, sag ich mal. Mhm. Oder als Partner natürlich in gleichermaßen. Aber es ist total super, mit einer Hilfe zu arbeiten. Das ist einfach mega entlastend und Zeitgewinn. Und das ist nur eine absolute Win-Win-Geschichte.
Auf jeden Fall. Und der letzte Schritt wäre dann tatsächlich, die Akquisemaßnahmen umzusetzen.
Ne? Genau. Und dann natürlich da auch, wenn man halt weiß, für wen man das Ganze letztlich in der Öffentlichkeit macht, also sprich für den, wer ist der Kunde, dann auch Content liefern.
Mensch, klasse. Also ich bin jetzt schon wieder super gehypt darauf, weil ich diese Punkte natürlich auch jetzt umsetzen möchte. Ich bin selber ja natürlich schon in der Phase, wo ich sie umsetze. Aber wenn man sich jetzt auch wieder nach ein paar Wochen, wo wir jetzt gesprochen haben, wieder dahin kommt, dass wir darüber wieder das Ganze irgendwie ins Gehirn gerufen haben,
ja.
Dann ist man natürlich da wieder voll diesem Thema drin. Und wenn ihr als Zuhörer jetzt vielleicht auch sagt, Mensch, da sind schon viele Sachen irgendwie jetzt gefallen, wo ich selber so drüber nachdenke, ja, die müsste man mal umsetzen und vielleicht brauche ich aber auch ein bisschen Hilfe dabei, dann könnt ihr die Katrin kontaktieren, nicht wahr?
Sehr, sehr gerne. Also ich bin wirklich ein Coach aus Leidenschaft. Also ich bin, dadurch, dass ich eben wirklich immer in der Lehre auch verhaftet war, ist es mir unglaublich wichtig, Wissen weiterzugeben und dass es auch funktioniert. Also sprich, bei mir bleibt es nicht nur in der Theorie, sondern ich führe wirklich rüber in die Praxis. Das finde ich so wahnsinnig wichtig, weil man sonst mit allem so stehen gelassen ist, ne? Weil das klingt in der Theorie immer alles ganz cool. Aber der Schritt wirklich in der Umsetzung, dass man da dran bleibt und dann halt, da kommen wir nochmal zum Spaß, merkt, dass es halt greift und funktioniert. Und mit einem Sparringspartner an der Seite, also mit jemandem, der letztendlich bei Hürden darüber hinweghilft, ne? Oder halt eben den richtigen Weg mit zeigt oder man halt irgendwie Argumente auch an die Hand kriegt. Das finde ich immer so wahnsinnig wichtig, dass man begreift und darüber seine Argumente auch findet, um eben diese Haltung nach außen zu transportieren. Und das biete ich wirklich sehr individualisiert und mit großer Leidenschaft und einfach einem 22-jährigen Wissen aus der Branche heraus.
Cool. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke alle Links dazu unten in den Shownotes. Auf jeden Fall könnt ihr da dann die Katrin mal kontaktieren und euch euer eigenes Coaching abholen, ganz individuell zusammengeschnitten. Passend
sehr, sehr
auf euch.
Gerne.
Und ich denke mal, die Katrin, die freut sich da sehr drauf, falls ihr sie mal kontaktieren würdet.
Auf jeden Fall, ja. Da freue ich mich absolut und wirklich mit Herzen.
Cool. Katrin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich sehe gerade, wir haben fast eine Stunde 10 jetzt miteinander gequatscht. Ach, hier. Wahnsinn, ne? Wir hatten am Anfang so gesagt, ja, vielleicht kommen wir so auf eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und jetzt ist es doch sehr, sehr lang geworden, aber natürlich vollgepackt mit coolen Informationen. Und wir hoffen natürlich, dass es euch auch gefallen hat. Ihr könnt natürlich gerne diese Episode hier weiterempfehlen an eure Freunde, die das vielleicht auch unbedingt mal hören sollten und müssen. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Sowohl bei Apple Podcast als auch bei Spotify müsste das, glaube ich, gehen. Und ich bekomme ultra viele Nachrichten von euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt mir natürlich auch gerne weiterhin einfach bei Instagram schreiben oder ihr schreibt einen Kommentar, was ihr auch in Zukunft hören wollt. So, da bin ich ja vollkommen offen, dieser Podcast. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Sind super viele spannende Gäste, die aber auch aus unterschiedlichen Branchen kommen, irgendwie was mit Kreativität zu tun haben. Aber ich freue mich da wirklich auf eure Vorschläge und bedanke mich auch nochmal für das ganze Feedback. Und ich sage auch nochmal Danke an dich, Katrin, für deine Zeit.
Danke dir auch, Stefan. Es hat mir total viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn man so ein Gespräch einfach hat, was völlig ungezwungen ist und wo man einfach so denkt, hey, da unterhalten sich zwei Leute und man ist selber irgendwie mit im Raum dabei.
Super. Also hat mir wirklich große Freude gemacht. Super.
Ja, voll cool. Also, ich sage danke. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer 90. Oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.